In San Francisco, da fahren heute schon Robotaxis herum, also fahrerlose Autos. Und das auch nicht erst seit gestern, sondern schon jahrelang. Aber warum geht das eigentlich nicht in Österreich?
Wir klären, welche technischen, finanziellen und rechtlichen Hürden wir noch zu überwinden haben. Außerdem, ob autonome Taxis billiger sind als klassische Taxis und was bedeutet das eigentlich für ältere Menschen und den ländlichen Raum?
Und zuletzt natürlich, stirbt dann der Job als Taxifahrer in Zukunft auch ganz aus?
Was uns bewegt. Der ÖANTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Verena Schauer und Marcel Kilic und wir sprechen heute über autonomes Fahren.
Dazu ist Maximilian Bacelli bei uns, er ist Redakteur beim ÖANTC-Magazin Autotouring und hat erst vor kurzem eine sehr ausführliche Reportage über das Thema geschrieben.
Maximilian, herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wenn wir heute nach dem Feiern nach Hause wollen, dann rufen wir uns ein Taxi und im normalen Fall sitzt da ja doch ein Mensch drinnen. Aber du warst ja vor kurzem in San Francisco und da ist es ja nicht unbedingt der Fall. Wie läuft das eigentlich dort ab?
Das läuft tatsächlich genauso ab wie in Wien, wenn man sich ein Uber bestellt. Nur, dass dann eben ein Fahrzeug kommt, in dem kein Fahrer oder keine Fahrerin drinnen sitzt. Grundsätzlich gibt es eine App, über die bestellt man dieses Robotaxi. Konkret ist im Bereich von San Francisco Waymo, das ist ein Subunternehmen von Google, sehr aktiv. Und über die App bestellt man sich, das Fahrzeug kommt, das Fahrzeug bringt dich zu deiner Zieldestination, du steigst aus, that's it.
Was ich spannend finde, ist, es klingt wie Science Fiction, es klingt wie Zukunft. Aber wir haben vor über 2 Jahren hier im Podcast Mario Herger gehabt, Zukunftsforscher, Innovationsforscher, und der lebt in San Francisco. Und der hat damals schon diese Hypothese aufgestellt, der letzte Führerschein-Neuling, der wurde schon geboren. Ja? Und damals war das schon State of the Art. Also wir reden jetzt 2026 über eine Technologie, die für uns in Österreich völlig abgespaced klingt. Ja? Und das war vor 2 Jahren und vor, ich weiß nicht, wie lange man in San Francisco da schon unterwegs ist. Also das ist heute schon Technologie. Das ist das Spannende.
Das ist extrem spannend. Ich habe San Francisco vor circa einem Jahr, also im August 2025, besucht und habe natürlich gewusst, dass es dort Robotaxis gibt. Habe gewusst, dass es eben mit Waymo dieses Unternehmen von Google gibt, das dort aktiv autonome Taxifahrten anbietet. Ich habe allerdings nicht gewusst oder habe nicht damit gerechnet, dass so State of the Art dort ist. Also das erste Waymo, das wir gesehen haben, da haben wir gesagt, schaut's her, ein Robotaxi, ein autonomes. Nach dem 150. Mal innerhalb von 3 Tagen war es dann nicht mehr ganz so aufregend. Ja, also es ist schon spannend, ja, dass man hier in Österreich noch über gewisse Sachen spricht oder diskutiert und in anderen Regionen dieser Welt, übrigens mittlerweile auch in China, ist das tatsächlich schon ziemlich state of the art.
Aber warum ist das in Österreich noch nicht state of the art oder auch nur annähernd gefühlt in Aussicht, weil es ist ja noch überhaupt nichts in die Richtung zu sehen?
Das ist spannend, weil den Mario Herger, den ihr damals schon im Podcast hattet, mit dem haben wir auch für die Titelgeschichte gesprochen. Er hat die Gründe, warum die USA oder konkret vor allem Kalifornien so weit voraus sind im Vergleich zu Österreich oder eigentlich, muss man sagen, ganz Europa, auf 3 verschiedene Ebenen runtergebrochen. Die erste Ebene ist, dass unser Mindset zur Technologie einfach anders ist. Die zweite Ebene, und das fand ich persönlich eigentlich die spannendste Ebene, und nämlich auch deswegen, weil ich da überhaupt nicht dran gedacht habe. Und das ist die Ebene der Finanzkraft. Wir haben im Silicon Valley, ja, an der Westküste der USA, eine Vielzahl an Tech-Giganten. Und ich meine, es ist ein bisschen ein Äpfel- und Birnenvergleich, aber man muss sich da schon so anschauen, dass die Marktkapitalisierung des gesamten VW-Konzerns in einer ähnlichen Größenordnung ist, wie der Gewinn, den Google einem Quartal macht.
Wahnsinn.
In einem einzigen
Wahnsinn.
Quartal. Wie gesagt, ist ein Äpfel- und Birnenvergleich, aber es zeigt dir ein bisschen, mit was für finanziellen Waffen, muss man so sagen, das Silicon Valley arbeitet. Ja. Das Spannende bei Waymo ist, das ist innerhalb von Google in einem Subunternehmen quasi eingegliedert, das heißt Other Bets, also andere Wetten. Das heißt, das ist ein Subunternehmen, wo Google halt diverse Felder reingenommen hat, die vielleicht in 20, 10, 30, 40, 100 Jahren relevant werden könnten. Und dieses Subunternehmen verliert am laufenden Band Geld. In Milliardenhöhe. Aber Google kann sich das leisten. Der Volkswagen-Konzern kann sich das nicht leisten. Mhm. Oder Mercedes, was auch immer. Ja, also ich möchte jetzt nicht den Volkswagen-Konzern bashen. Ja. Aber es ist eben einfach so, dass die Finanzkraft in Kalifornien oder der kalifornischen Unternehmen eine ganz andere ist als viele europäische Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Und was ist der dritte Punkt?
Der dritte Punkt ist, dass wir im Vergleich zu den Staaten und China recht überreguliert sind. Europa ist ja vorsichtig, was neue Technologien betrifft. Das ist aber nicht nur schlecht. Also ein Mario Herger, der im Silicon Valley lebt und natürlich voll in diesem Mindset schon drinnen ist, der sieht das eher als Kritik. Aber wir haben ja nicht nur mit dem Mario Herger gesprochen für diese Reportage, sondern genauso mit einer Forscherin aus Salzburg, der Can Sodemir, die grundsätzlich auch sehr optimistisch ist, wenn es um die Frage geht, kommt denn autonomes Fahren? Aber die vielleicht manche Sachen nicht ganz so negativ sieht, zum Beispiel eben die Regulierung / Überregulierung, die wir in Europa haben. Und wir haben auch tatsächlich einige Leserkommentare und Reaktionen bekommen, die eben genau das auch nochmal angeschnitten haben, die gesagt haben, mag sein, dass Europa dann vielleicht ein bisschen langsamer ist, aber der oder die Leserin möchte auch keine nicht regulierten Fahrzeuge im österreichischen Straßenverkehr haben. Hm. Und das ist, finde ich, auch ein fairer Punkt.
Was mir gerade aufgefallen ist, du hast gemeint, das finanzielle Thema ist ja ein sehr großes und dass das Subunternehmen, in dem Waymo drinnen ist, eigentlich, was waren es, Milliarden an Verlust hat? Heißt das eigentlich, Waymo ist ein Verlustgeschäft momentan? Ja. Okay, interessant.
Ich glaube, so genau kann man das jetzt nicht sagen, ob Waymo das Verlustgeschäft ist, weil es eben in diesem, also ich habe mir jetzt nicht den ganzen Quartalsbericht durchgelesen, allerdings habe ich mir zum Beispiel von einer großen Bank eine Aktienreportage durchgelesen, ja, die eben über Alphabet, also über den Mutterkonzern von Google recherchiert und die haben eben geschrieben von, ich bilde mir ein, es waren 2 Milliarden Verlust. Ob das jetzt nur Waymo ist oder nicht Waymo ist, lässt sich da jetzt nicht rauslesen. Aber auch andere Quellen berichten von Verlusten.
Man könnte ja Waymo ganz einfach nach Wien holen. Ja? Also wenn man sagt, wenn es dort funktioniert, die Physik ist die gleiche auf der anderen Seite des Planeten wie hier, um das Geschäft zu erweitern. Oder ist dann eben die Regularik in Österreich das Thema? Oder warum? Was ist da anders?
Auf jeden Fall. Es ist sicher die Regularik. Wir haben auch mit den Forschern darüber gesprochen, ob es denn in Amerika besser oder auch China besser funktioniert als in Europa. Weil wir in Europa natürlich auch in der Regel eine ganz andere Struktur unserer Städte haben, eine komplexere. Allerdings dürfte das nicht der Grund sein, sondern es liegt primär eben an der Regulierung, dass es noch keinen juristischen Kontext gibt. Ja. Daran wird allerdings gerade gearbeitet. Also wir haben uns auch mit dem Ministerium, mit dem Mobilitätsministerium ausgetauscht. Das ist auch gerade ein Thema, woran gearbeitet wird.
Was glaubst du, wie viele Jahre es dann noch brauchen wird, bis wir mal ein autonomes Auto in Europa oder gar in Österreich haben?
Das kommt darauf an, von was für einem Level wir sprechen. Also ob wir nur von automatisiertem Fahren oder von tatsächlich wirklich autonomen Fahren sprechen. Wenn wir jetzt von autonomen Fahren sprechen, das ist Level 5 in dieser 0 bis Level 5 Skala. Und das ist das, was Waymo in San Francisco, Austin und eben praktiziert. Dann teilen sich da die Meinungen sehr. Also da geht es von sehr, würde ich jetzt mal einschätzen, optimistischen Aussagen, dass zwischen 2035 und 2040 in Österreich schon mehr als die Hälfte aller Kilometer, aller gefahrenen Kilometer autonom gefahren werden. Diese Einschätzung haben wir auch bekommen. Ich persönlich glaube nicht daran. Ich glaube, realistischer ist das, was Can Sodemir, die Forscherin in Salzburg, gesagt hat. Und zwar, dass in 10 Jahren es so sein könnte, wie es jetzt schon aktuell in San Francisco zum Beispiel ist. Also, dass wir tatsächlich in, sagen wir mal, Graz eine autonome Taxiflotte haben, dass diese Taxiflotte auch tatsächlich kommerziell in Betrieb ist. Wir haben ja vorhin über San Francisco geredet und dass es nichts Besonderes ist, wenn man dort den Waymo sieht. Und das ist auch so. Es ist allerdings schon noch so, dass der Mensch hinterm Steuer doch noch den Großteil der Fahrzeuge ausmacht, die man so sieht in dieser Stadt. Und dass wir da in 10 Jahren zum Beispiel in Graz sind, das könnte ich mir persönlich auch vorstellen und das ist eben das, was wir auch gesagt bekommen haben.
Und diese 5 Levels, die du erwähnt hast, also 0 ist dann praktisch normales, traditionelles Autofahren, wie man es gelernt hat, ja, ohne Piepsen beim Zurückschieben. Und Waymo wäre Level 5, also genau. Maximale Ausprägung, ja. Wo der Mensch gar nichts mehr zu tun hat und wahrscheinlich auch gar nicht eingreifen kann, schätze ich.
Es gibt einen Notstopp in den Waymos, also man sitzt hinten.
Ja.
In der Regel und man kann nicht eingreifen, genau.
Aber durch diese Assistenzsysteme, die wir haben, jetzt einen Spurhalteassistent zum Beispiel, da sind wir schon ein Stückchen am Weg von Level 0 zu Level 5, oder?
Ja, ganz genau. Also das moderne Auto kann auf Level 2 fahren. Level 2 bedeutet, das Fahrzeug kann Gas geben, das Fahrzeug kann bremsen und das Fahrzeug kann selbstständig lenken und im Grunde bedeutet das dann Autofahren ja mehr gibt es nicht, dass man da machen kann. Allerdings ist der Unterschied zwischen eben Level 2 und Level 3, Level 4 und dann besonders Level 5, dass bei Level 2 ich als Fahrer immer noch die Verantwortung habe und ich muss immer noch sofort eingreifen können. Deswegen Beispiel Autobahnassistent, Stauassistent, wenn ich die Hände vom Lenkrad nehme, auch wenn das Fahrzeug selber lenkt, nach einer gewissen Anzahl an Sekunden, nach einer gewissen Zeit, die abgelaufen ist, signalisiert mir das Auto, bitte gib deine Hände auf das Steuer. Und
Waymo sagt, greifen wir nicht ins Lenkrad.
So ist es, ja. Beziehungsweise du sitzt hinten, du hast nicht einmal die Möglichkeit, in das Lenkrad zu greifen. Level 3 ist dann der nächste Schritt. Tatsächlich gab es schon 2 Autohersteller, die Fahrzeuge gebaut haben mit Level 3 in Deutschland. Und zwar BMW und Mercedes. Jeweils in ihren Flaggschiffen, in ihren Luxuslimousinen. Allerdings, der Hauptunterschied zu Level 2 und Level 3 ist, auch Level 3 fährt, selbstständig lenkt, bremst, beschleunigt. Allerdings unter gewissen Rahmenbedingungen, wenn ich eben diesen Level 3-Piloten aktivieren kann, dann bin ich als Mensch nicht mehr in der Verantwortung. Und das ist dann natürlich juristisch recht spannend. Der Punkt ist, dass diese gewissen Rahmenbedingungen waren bis zu 60 km/h. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das war zum Beispiel beim 7er BMW. Es muss auf einer Autobahn sein, es dürfen nicht schneller als 60 km/h sein. Das heißt, in Wirklichkeit wäre das ein System, das sich im Frühverkehr über die Südosttangente gebracht hätte, aber nicht die Hälfte für den Trip Wien-Boric-Kroatien abgenommen hätte. Diese 2 Systeme haben die Autohersteller wieder zurückgenommen. Also die werden aktuell nicht mehr angeboten. Und das bringt mich auf etwas, was grundsätzlich echt spannend ist. Nämlich, es gab ja vor 10 Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, so einen richtigen Boom beim autonomen Fahren. Alle auch ganz euphorisch gesagt, nein, in 10 Jahren fahren wir alle autonom. Was, wie wir jetzt wissen, nicht der Fall ist. Und während das damals die Autohersteller irgendwie so die treibende Kraft dahinter waren, sind die jetzt in Wirklichkeit relativ nicht irrelevant geworden, aber dieses richtige autonome Fahren, dieses Level 5 autonome Fahren, das treiben andere Unternehmen an.
Weil du gerade das Juristische schon erwähnt hast, wer haftet dann eigentlich bei einem Unfall, wenn der Mensch ja gar nicht mehr eingreifen kann?
Wie gesagt, das hängt vom Level ab. Bei Level 2 ist es der Mensch. Bei Level 5 ist es nicht der Mensch, sondern ist es in der Regel der Betreiber, sprich Waymo würde haften.
Okay.
Also es ist da natürlich auch ein Streitfall. Das Fahrzeug muss einfach so gesehen werden wie ein normales Fahrzeug im Straßenverkehr. Und wenn jetzt jemand hinten reinkracht in das Waymo, dann hat das Waymo auch keinen Fehler gemacht und hat sich auch nicht verschuldet.
Irgendwie ist es ja spannend, dass gerade in den USA, wo der Rechtsweg gar nicht ausgeschlossen ist, sondern wo man den so easy bestreiten kann und will, ja, und man da für absurdeste Dinge, für absurdeste Summen verklagt werden.
Kaffee verbrennen und
genau, ja, ja. Oder wo steht, dass man die Katze nicht in der Mikrowelle trocknen darf und solche Dinge.
Ja.
Aber gerade dort fährt das Auto autonom. Ja? Und bei uns ist das so eine Hürde.
Das ist einfach der andere Zugang zur Technik, muss man sagen. Ja? Und eben dieses, okay, wir machen das jetzt. Also auch das hat mir der Herr Herger erzählt. San Francisco hat, ich weiß es jetzt nicht mehr, was es genau war, aber ich glaube, dass die Gemeinde San Francisco, die wurde nicht gefragt, ob die autonomes Fahren haben wollen. Hm. Der Staat Kalifornien oder die Staaten grundsätzlich gesagt, das probieren wir jetzt dort aus. Also es ist generell in Europa, da will dann halt jeder mitreden. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht schlecht, ja, wenn die Polizei mitdreht oder die Feuerwehr oder wer auch immer, ja, gewisse Stakeholder einfach im Gespräch sind. Aber in Amerika ist das halt irgendwie nicht so. Also die sagen, wir machen das jetzt und da machen wir es. Ja. Und dann ist es so ein bisschen ein Learning by Doing. Es gibt Unfälle, also durchaus auch mit Kollateralschäden. Und deswegen, was ich am Anfang gesagt habe, gibt es eben doch auch, finde ich, die durchaus vertretbare Meinung, dass nicht alles schlecht ist an Überregulierung und schauen wir mal, bevor wir tun.
Wenn wir jetzt mal weggehen vom Sicherheitsthema, blöde Frage, wer braucht das eigentlich? Weil wenn wir jetzt darüber reden, ob es billiger ist zum Beispiel, okay, wenn es billiger wäre, aber ich habe es mitbekommen, es ist ja gar nicht unbedingt billiger am Anfang autonomes Fahren. Wozu brauchen wir denn überhaupt autonome Autos?
Das ist eine gute Frage und auf die gibt es eine Antwort. Und zwar ist es zwar aktuell so, dass autonomes Fahren nicht günstig ist, weil diese ganze Technologie, über die wir ja schon vorhin gesprochen haben, die ist wahnsinnig teuer und so ein Waymo kostet mehrere hunderttausend Euro, von 250.000, 200.000 Euro, die dieses Fahrzeug kostet. Dementsprechend ist das Fahrzeug auch nicht günstiger oder ist der Betrieb dieser Taxiflotte auch nicht günstiger. Wenn man das allerdings hochskaliert, wenn diese Technologie in Massen produziert werden würde, dann würde sie auch günstiger werden. Und dadurch würden dann die einzelnen Fahrten auch günstiger werden, weil du natürlich wesentlich weniger Mitarbeiter brauchst. Waymo, das ist allerdings auch eine Eigenangabe, sagt, dass sie für 40 Autos ihrer Flotte nur einen einzigen Mitarbeiter brauchen.
Und der reinigt, oder was macht der?
Vielleicht sind es zwei Mitarbeiter, der auch reinigt und das Fahrzeug ansteckt, aber es gibt sogenannte Controller, die, wenn dann quasi irgendetwas sein sollte, die extern wo sitzen und das Fahrzeug dann, wenn man zum Beispiel diesen Notstopp drückt, wieder aktivieren könnten. Aber da braucht es eben nur eine einzige Person auf 40 Autos. Laut Waymo. Es gibt auch andere autonome Hersteller oder Versuche, sollte man eher sagen, wo das genau überhaupt nicht der Fall war. Also wo du auf 1,5 Personen ein Auto hattest. Da gibt es dann keinen Vorteil. Warum sollte ich das machen? Aber die Idee ist, dass in einer fernen Zukunft das dann natürlich schon einfach günstiger ist.
Wie schaut es aus mit anderen Vorteilen? Also ich meine, es gibt in Österreich eine größere Stadt an der Donau, der man nachsagt, dass sie ja ungerne parkende Autos und Autos auf der Straße sieht und Parkplätze eher zurücknimmt und begrünt, was ja auch wieder Vorteile hat. Aber selbstfahrende Autos hätten ja genau diesen Vorteil, dass sich zum Beispiel, ich sage jetzt, ja, bis zu einer Wohnhausanlage ein Auto teilen kann. Ja, weil wir sagen ja, das Auto ist die zweitteuerste Anschaffung nach dem Haus, die wir uns leisten. Allerdings fahren wir weniger als 10%, damit so 90% steht das Fahrzeug herum. Die Parkplätze, Garagenparkplätze wird auch nicht günstiger. Also das wäre ja total praktisch, wenn wir uns ein Auto teilen und das bringt uns alle in die Arbeit und fahrt dann einfach weiter.
Tatsächlich glaube ich, dass der individuelle Verkehr und das eigene Auto weniger davon betroffen sind, als man vielleicht annehmen könnte. Ich denke, dass die Hauptprofiteure tatsächlich eher jene Menschen sind, die heute noch keinen Zugang oder keinen Zugang mehr zu individueller Mobilität haben. Das wären zum Beispiel ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen wie zum Beispiel Sehbehinderung. Dass diese Menschen dann individuell mobil sind und zum Arzt fahren können, zum Gasthaus im Nachbarort, ja. Zu Apotheken im nächsten Nachbarort. Also ich denke, dass das eine große Gruppe ist, die wirklich profitieren könnte, wenn es dann einmal da ist und vor allem, wenn es dann einmal profitabel ist. Weil darum geht es ja. Es gibt ja heute auch schon am Land Ruftaxis, Sammeltaxis. Allerdings kosten die relativ viel Geld. Und wenn das autonome Taxi einmal so angekommen ist in der Gesellschaft oder einfach so profitabel ist, dann wird das wie eine U-Bahn-Fahrt werden, weit in die Zukunft gedacht. Also das ist nichts, wir haben schon davor gesprochen, das ist jetzt nichts, was in 10 Jahren so sein wird. Ja, aber wenn wir vielleicht in 40, 50 Jahren uns wieder hierhin setzen.
Aber wie ist das mit diesem Stadt-Land-Gefälle? Also jetzt hast du die ländliche Region ins Rennen geschickt. Ist autonom fahren in der Stadt anders als am Land?
Für das Fahrzeug ist es ziemlich sicher einfach am Land zu fahren, weil einfach weniger Konstanten da sind, die berechnet werden müssen. Deswegen hält Cansu Demir, die Forscherin aus Salzburg, es eben auch für eine gute Idee, zuerst mit den ersten Versuchen, weil auch das passiert ja jetzt in Österreich, mit diesen ersten Experimenten quasi am Land zu beginnen, weil sich das Fahrzeug da einfach einfacher tut. Es ist aber auch so, dass halt vor allem am Land der individuelle Verkehr nicht durch einen ÖV so einfach abgefedert werden kann, weil alles wesentlich zersiedelter und zerstreuter ist. Diese berühmte letzte Meile einfach immer ein Problem ist und ein Problem darstellt. Und auch das ist etwas, das der autonome Mikro-ÖV tatsächlich lösen könnte.
Das könnte aber auch Vorteile eigentlich für Frauen geben, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, ein Mann geht mal in den Nachtbus und fährt gemütlich nach Hause, hat keine Probleme. Ich leiste mir dann eh schon ein Taxi und auch das kann manchmal ein bisschen schief gehen. Könnte dann für Frauen aber auch günstiger und auch sicherer werden mit autonomen Taxis.
Mit dem Robotaxi ist man da safe. Also auch das ist auf jeden Fall eine Gruppe, die profitieren würde.
Wenn wir jetzt die Perspektive wechseln vom Nutzer oder der Nutzerin zum eigentlich Fahrer oder der Fahrerin, da ist es dann eigentlich nicht mehr so cool, wenn es autonome Autos gibt, oder?
Auf lange Sicht natürlich nicht. Man kann das relativ gut vergleichen mit den Selbst-Checkout-Kassen im Supermarkt, die es ja auch schon überall gibt oder fast überall in sehr vielen Lebensmittelmärkten. Allerdings gibt es sie nie ausschließlich. Und ich denke, dass es auch ziemlich lange einen Mischbetrieb zwischen klassischen Taxiangeboten, Fahrdienstleistern und autonomen Fahrdienstleistern gibt. So wie man jetzt schon im Lebensmittelgeschäft die Wahl hat, gehe ich zur Express-Checkout, Self-Checkout-Kasse oder gehe ich noch zu einer Kasse mit einem echten Menschen dahinter. Man darf nämlich nie vergessen, dass es ja auch Menschen gibt, die einfach gerne mit anderen Menschen interagieren. Ja. Also, das ist natürlich auch ein Punkt, die gute Nachricht für Menschen, die aktuell als Fahrdienstleister arbeiten, ist, dass das alles Themen sind, die nicht übermorgen da sind.
Und gerade in Österreich sagen wir ja gerne nicht ganz Ja und nicht ganz Nein, sondern wir haben immer gern so ein Ja und, sowohl als auch. Ja. Also dieser Mischbetrieb, der wird uns vielleicht, genau wie du sagst, sehr, sehr lange erhalten bleiben. Aber was könnte man denn heute tun oder was sagt da vielleicht auch die Forschung, wenn wir dann nochmal vielleicht zu deinem Gespräch nach Salzburg rüberschauen, was könnte man heute tun, um Vertrauen in neue Technologien zu erhöhen, jetzt speziell beim autonomen Fahren?
Das ist eben genau ein Thema, woran die Forscherin Demi arbeitet, nämlich, dass es Erklärungen braucht. Also das Fahrzeug muss kommunizieren. Das Fahrzeug muss den Mitfahrenden erklären, warum es jetzt XY macht. Warum biegt es jetzt ab? Warum wechselt es die Spur? Warum bremst es? Warum beschleunigt es? Wenn ich als Mitfahrender das weiß, das Fahrzeug verstehe, dann werde ich auch langsam mehr Vertrauen in dieses Fahrzeug schaffen oder haben. Und das ist halt auch genau das, was der Mario Herger wahrscheinlich mit dem Mindset gehabt hat, dass wir dieses Urvertrauen in Technologien einfach nicht haben. Das ist aber anlernbar. Und zwar mit Kommunikation. Und das wird es wahrscheinlich die ersten Jahre brauchen. Und irgendwann wird auch das abebben. Aber genau an so einem Agenten oder an so einem Kommunikationstool wird da eben geforscht.
Deine Prognose mit allem, was du jetzt gelernt und gehört hast, ja, hast du eine Glaskugel mit, die wir kurz polieren können, ja? Such dir deinen Zeithorizont aus, ja?
Ich habe keine Glaskugel, aber eine eigene Meinung. Und die eigene Meinung ist, würde ich sagen, eher ein wenig konservativ. Ganz einfach, weil ich als Journalist und zwar vor allem im Bereich Motor begonnen habe, war da gerade eben dieses Thema autonome Fahren ganz groß, ja, Mitte der 2010er Jahre. Und es ist dann relativ schnell Ernüchterung eingetreten. Ja, und wie eben vorhin erwähnt, kein einziger Hersteller bietet Level 3 an, außer Tesla, aber das ist nicht gang und gäbe, ja, also vor allem bei den Autoherstellern. Und dass es jetzt in Österreich so schnell gehen soll, ich weiß es nicht. Ich sage, in 15 Jahren sind wir da, wo San Francisco jetzt ist.
Dann hören wir uns spätestens wieder in 15 Jahren.
Ja, ich freue mich.
Ich nehme dich beim Wort, ja.
Ja. Mit mehr grauen Haaren, aber oder gar keinen Haaren.
Aber
das ist bei mir eher das Problem, aber ja.
Maximilian Barcelli, vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Zukunft des autonomen Fahrens. Dankeschön.
Danke fürs Kommen.
Ja, sehr gerne. Danke euch auch für das Gespräch.
Das Ganze gibt es auch noch zum Nachlesen. Maximilian Barcelli hat auch in einer ausführlichen Reportage gearbeitet. Das findet ihr in den Shownotes.
Und damit vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.
Ganz genau.